Also, vielen Dank für das Video erstmal. Also, ich wurde ja eingeladen heute zum Thema Angst. Wir haben es ja jetzt schon gehört im Video und auch hier in der Deko sehen wir ja so Schlagworte irgendwie dazu. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht und will heute mit euch das Thema Angst mal anschneiden. Wir werden sicher nicht alles darüber alles hören, weil es einfach ein Riesenthema war oder Thema ist. Und deswegen habe ich mir da jetzt ein paar Punkte rausgegriffen. Ich möchte zu Beginn erstmal genau meinen Hauptvers vorlesen, an dem ich das Ganze so ein bisschen aufgebaut habe. In Johannes 16, 33 steht: Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das steht erstmal so da. Da sind lauter so Schlagworte drin wie Frieden in der Welt, Angst und getrost und überwinden. Also das sind erstmal so Wörter, wo sich vielleicht jeder auch so selber was drunter vorstellt. Ich möchte aber das heute über die drei Punkte sprechen, die ich hier aufgeführt habe. Einmal über die Arten von Angst, das sehen wir nachher, was das konkret heißt. Zweitens über die Auswirkungen von Angst, was die eigentlich bewirken. Und drittens, wie man Angst überwindet. Und als ich dann so zu Hause erstmal dran war, dann die Predigt vorzubereiten, habe ich mir auch erstmal überlegt, ja, was sage ich eigentlich dazu? Und habe natürlich erstmal gegoogelt. Und jetzt habe ich auch eine Folie dazu mitgebracht, was ich da gefunden habe. Ihr müsst mir verzeihen, die kann man nicht so gut lesen. Eigentlich darf man sowas nicht machen, aber ich möchte es kurz erklären, was da drauf zu sehen ist. Und zwar ist es eine Statistik zur Furcht oder zur Angst, und zwar wovor sich Jugendliche zwischen 14 und 25 in Deutschland am meisten fürchten. Und zwar, ich muss da auch einen Schritt näher hin, um das zu lesen, aber also ich lese mal vor und dann ihr müsst mir das jetzt einfach glauben, dass das da steht. Und zwar worüber machen Sie sich Sorgen? Ich mache mir manchmal Sorgen, dass meinem Partner, meinen Eltern oder anderen engen Familienangehörigen etwas zustößt. Das hatten 68%. Dann, das zweite war, dass ich schwer erkranke, 54%. Dass man Probleme mit den Finanzen hat, also dass man finanziell nicht über die Runden kommt. Und das vierte war, dass die Gesellschaft immer kälter und egoistischer wird. Das reicht vielleicht erstmal so dazu. Also wir sehen, die Sorgen und die Angst, die gibt's. Und ich glaube, man findet sich da auch immer selber immer wieder dazwischen, da drin. So, jetzt habe ich aber noch was mitgebracht. Darauf komme ich aber erst später. Und zwar habe ich noch weiter gegoogelt. Und habe dann, ziemlich schnell bei Wikipedia eine Definition gefunden, die ich einfach auch mal kurz vorlesen will. Angst ist ein Grundgefühl, welches sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen, etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Krankhaft übersteigerte Angst wird als Angststörung bezeichnet. Begrifflich wird dabei die objektunbestimmte Angst von der objektbezogenen Furcht unterschieden. So, ganz einfach, wir haben zwei Arten von Angst. Und das erste, dazu passt jetzt auch das Bild, ist die gegenständliche Angst, also Angst vor was Konkretem. Das heißt, hier ist eine Spinne abgebildet, vor der kann man konkret Angst haben. Die ist eklig, haarig und hat viele Augen. Ich habe einfach mal so eine Auflistung, also gegenständliche Ängste, was wir auch schon gehört haben, Angst davor, arbeitslos zu werden, also konkret seinen Job zu verlieren, schwer zu erkranken, Angst vor einer großen Prüfung zum Beispiel. Und auch ein wichtiger Punkt ist die Schuldangst. Dazu heißt es in der Bibel, Trübsal und Angst über jeden, der Böses tut. Das heißt, Schuldangst ist eine Angst, die daraus resultiert, dass man schuldig geworden ist gegen Gott oder gegen Menschen. Also mal als Beispiel, man hat gelogen und man hat Angst, dass die Lüge rauskommt. Oder man hat was geklaut und man hat Angst, dass das rauskommt. Und umgekehrt steht auch in Sprüchen, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, der bewahrt seine Seele vor Angst. Also das geht in zwei Richtungen. Einmal hat man es auch ein bisschen selber mitzutragen, was für Angst wir haben, weil wenn man eben sich da versündigt auch an anderen, dann kann man damit rechnen, dass Angst auf einen zukommt. Und gleichzeitig, dass wenn man seinen Mund bewahrt, sich davon fernhält, man auch damit rechnen, keine Angst haben muss, dass irgendwie was rauskommt, was man falsch gemacht hat. Oder, ja, genau. Dann gibt es weitere Ängste. Angst, eine Sache anzusprechen. Angst, zum Beispiel hier in Jugo zu kommen. Angst, verbindlich in eine Gemeinde zu sein. Oder Angst, wirklich einen Schritt mit Jesus zu gehen, wirklich mal ganz auf ihn zu vertrauen. Das sind so Ängste, die man jetzt wahrscheinlich noch um vieles fortführen könnte. Dann komme ich zu der zweiten Angst. Ich habe ja gerade gesagt, das sind Ängste, die konkret vor einem stehen. Die zweite Angst, nicht gegenständliche Ängste. Das hört sich auch wieder komplizierter an, als es ist. Aber ich habe ein Bild mal dazu mitgebracht. Und zwar, man sieht hier so ein finsteres Tal, irgendwie ist es so neblig, man weiß nicht so genau, wie lang das ist, was da alles so für Tiere drin lauern. So eine allgemeine Angst, also die gibt es auch. Eine Angst vorm Leben, Angst vor der Zukunft allgemein. Was wird nur aus mir, wo werde ich mal arbeiten, bekomme ich mal einen Partner, wer wird es sein? Das sind so allgemeine Ängste. Und was auch dazu gehört, ist die Menschenfurcht. Also, dass man vor Menschen Angst hat und Angst hat, was die über einen denken. Und ich glaube, dass das auch ein großer Punkt ist, gerade in christlichen Kreisen, dass man, oder als Christ, dass man oft Angst hat, trotzdem, obwohl man es besser weiß, das, was andere über einen denken, wenn man jetzt hier mal Stellung bezieht, wenn man sich hier an dem Punkt zu Jesus bekennt. Die Angst davor, was halten denn die anderen Leute da von mir? Bismarck hat mal gesagt, so oder so ähnlich, die Deutschen fürchten nichts in der Welt außer Gott. Und Das verdeutlicht so mal den Zusammenhang zwischen Furcht und Gott, dass bei Gott eigentlich keine Furcht ist. Und die umgekehrte Sache ist heute, dass man Gott eigentlich ausklammert aus allen Bereichen, dass man Gott gar nicht mehr nennt, dass man gar nicht rechnet oder auch in der Gesellschaft wird er ja gar nicht irgendwie als was Leibhaftiges oder was Echtes irgendwie angesehen, wird ausgeklammert. Und deswegen kann man es auf die Formel bringen eigentlich, je mehr die Gottesfurcht sinkt, desto mehr steigt die allgemeine Angst. Also das, was ich da vorher vorgestellt habe, was ich so gemeint habe, so die Sorge, was wird nur aus mir, komme ich überhaupt mit bei dem Wandel der Zeit, wie soll das alles finanziell werden, all das steigt eigentlich, indem man sich von Gott entfernt, indem er Gott nicht mehr im Blick hat. Dann möchte ich auch noch was sagen zu dem Ursprung der Angst. Das ist natürlich auch die Frage, wo kommt eigentlich Angst überhaupt her? Dazu habe ich nochmal einen Vers mitgebracht. Und zwar steht da in 1. Mose, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Das ist ein bisschen eine alte Übersetzung, ich habe das einfach aus dem Internet. Ja. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Also, ihr kennt ja die Geschichte von Adam und Eva. Das ist so das erste Mal in der Bibel, wo von dem Thema Angst die Rede ist. Also Adam und Eva waren im Paradies mit Gott vereint und Gott hatte ihnen ja gesagt, ihr sollt nicht von diesem Baum da essen, von dem Baum der Erkenntnis. Und Adam und Eva, die haben das gewusst und haben das auch bewusst trotzdem gemacht, weil sie selber sein wollten wie Gott. Und das ist so das erste Problem, das ist der Grund, warum, Adam hatte das gemacht und das ist der Grund, warum die Angst reinkam. Also das ist der erste Moment und das ist auch der Grund, warum die Beziehung zwischen dem Mensch und Gott auseinandergebrochen ist. Und das man sieht da einfach, der Mensch war mit Gott zusammen, ja, also er ist in einer Einheit, in einer Geborgenheit, was der Mensch hatte bei Gott. Und das ist kaputt gegangen und das ist eigentlich auch der Grund, warum es Angst in der Welt gibt, weil die Geborgenheit, die es nur in der Beziehung mit Jesus oder mit Gott gibt, kaputt gegangen ist. Das ist so eigentlich das Grundproblem. Das war der erste Punkt. Ich komme zum zweiten Punkt, die Auswirkungen der Angst. Ich habe dazu einmal eine Geschichte von Gideon und die Midianiter. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das was sagt. Ich habe ein bisschen nachgelesen und zwar, ihr kennt ja den Film 300 vielleicht. Ah, okay. Ein paar kennen den vielleicht. Also brutaler Film, 300 Leute machen irgendwie ganz viele kalt. So eine ähnliche Geschichte gibt es auch in der Bibel. Ein bisschen anderer Kontext, aber das ist bei Gideon. Der geht mit 300 Mann eigentlich in den Krieg, zieht er. Und zwar gegen eine riesige Masse von Midianitern. Die haben die davor immer wieder ausgeraubt und überfallen. Und da ist auch so, dass in dem Lager von den Midianitern, da hatten zwei Leute einen Traum, dass die Israeliten sie überfallen werden. Und das hat sich verbreitet. Und in diesem ganzen Heer von mehreren Tausend hat sich so eine Angst ausgebreitet, dass die 300 nachts sind, also die 300 Israeliten sind nachts dann einfach gekommen, haben sich an drei Stellen aufgestellt und einfach Lärm gemacht. Und es hat denen so eine Angst bereitet, den Midianitern, dass sie alle umhergerannt sind und sich sogar gegenseitig getötet, umgebracht haben und dann noch der Rest alle weggerannt sind. Also, der erste Punkt, Auswirkungen der Angst. Angst, die verwirrt, die lässt einen nicht mehr klar sehen und lässt einen nicht mehr klar denken. Das zweite ist, Angst lähmt. Haben das schon mal bei sich selber mitbekommen oder bei jemand anders. Die Prüfungsangst, so ein Klassiker, würde ich sagen. Und zwar, man weiß vielleicht was, man hat viel gelernt, man kann das eigentlich alles ganz gut und dann überfällt einen die Angst und sie lähmt Und man kann eigentlich nicht mehr das, was man eigentlich konnte. Also der lähmende Aspekt der Angst. Dann gibt es noch die treibende Angst, die, das kennt man ja auch aus dem Sprachgebrauch so, von der Angst getrieben. Also da steckt es ja schon drin, dass die Angst einem die Freiheit nimmt, zu machen, was man möchte. Also dass die Angst einen antreibt und bestimmt, was man eigentlich tut. Die häufigsten Begleiterscheinungen von Angst sind Depressionen, Schwermütigkeit, Schlafstörungen, Nervosität und Herzprobleme. In Deutschland hat sich zum Beispiel, also das ist auch so ein Indikator dafür, dass eigentlich heutzutage die Angst wächst, hat sich in den letzten 10 Jahren die Tagesdosen, also die Tagesdosenrationen von Psychopharmaka haben sich verdoppelt, also von 1,2 Millionen auf über 2 Millionen. Einfach das mal so als Indikator, was in unserer Welt stattfindet. Also die Aussage oder das Fazit ist eigentlich davon, wer dauernd in Angst lebt, wird krank. Angst ist eine zerstörerische Macht, die sich auf Körper, Geist, Seele und die Persönlichkeit auswirkt. Ich komme zum dritten Punkt und möchte dazu nochmal einen Text vorlesen. Genau. Darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Ihr kennt, oder ich denke mal, die meisten haben das schon mal irgendwie so gehört, so Bergpredigt ist es ja irgendwie so ein Teil davon. Und da heißt, sagt Jesus ja zu so einer Volksmenge, sorgt euch nicht, alles ist super. Passt doch alles, sorgt euch nicht. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen zugespitzt. Also, und auch in dem Vers, den wir vorher gelesen haben, habt keine Angst. Ja? Und wir haben eigentlich gerade gelesen oder gehört, was es alles für Ängste gibt. Eigentlich in jeder Ecke oder, ich meine, es gibt ja auch genügend Gründe vielleicht, irgendwie Angst zu haben. Ja? Also wenn man mal ein bisschen bohrt, dann findet man schon einiges. Und wie kann das Jesus da sagen? Hab keine Sorge, relaxed, hab keine Angst. Wie kann er das sagen? Irgendwie schwingt so bei dem Ganzen das mit, ja, Jesus, der sagt halt einfach sowas wie, du musst einfach ein bisschen positiv denken, mach dir einfach keine Sorgen, dann wird alles gut. Aber wenn das wirklich so wäre, ich weiß nicht, ob ihr, ich meine, im Rallye-Unterricht hatten wir sowas damals irgendwie, da ging es so darum, so von Marx, ja, dieses Opium des Volks, also das Christentum ist Opium quasi. Das heißt, ja, wir lesen uns das so rein, wir holen uns so ein paar schöne Worte, fühlen uns dabei gut. Und dann wird schon alles gut. Also quasi eine Flucht vor der Realität, davor, dass wirklich Sorgen irgendwie da sind. Aber das ist, glaube ich, nicht, was Jesus gemeint hat, dass wir uns da reinflüchten, sondern Jesus meint, sagt ja erstmal ganz klar, in der Welt habt ihr Angst. Und aber um das zu verstehen, warum Jesus das sagen kann, müssen wir erstmal schauen, wer Jesus eigentlich ist. Und ich habe, oder Die Sache wäre ja, oder umgekehrt wäre es ja, wenn jetzt euer Mathelehrer oder euer Chef euch sagen würde, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, hab keine Angst. Dann wäre das doch lächerlich, genau. Und so ich meine, wenn bei Jesus nichts dahinter stehen würde, wenn das einfach nur Worte sind, wenn das jetzt eine Philosophie wäre, dann wäre es Schwachsinn. Da muss was dahinter stehen. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt sagen will. Was steht eigentlich dahinter? Hat Jesus wirklich das Recht? Kann der das so sagen oder nicht? Und das ist eigentlich auch der erste Punkt. Ist Jesus weiß, wovon er spricht, wenn er von Angst spricht? Das heißt, Jesus, als er hier auf der Erde war, also er war hier auf der Welt, das ist schon mal das Erste, das ist schon mal gut. Er ist in den Tod gegangen, er hatte Todesangst, also er kennt Angst sehr gut und sehr genau. Und er sagt zum Beispiel einmal im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern, also das war so die Nacht, in der, bevor er gekreuzigt wurde, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Also er weiß ganz genau, was da auf ihn zukommt und er weiß auch ganz genau, was Angst ist. Das ist mal der erste Punkt, warum das jetzt nicht irgendwie so ein Gelaber einfach so ist, sondern weil er es schon mal wirklich durchlebt hat, durchlitten hat. Das zweite ist, durch Jesu Tod ist die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Ich habe vorher die Geschichte von Adam und Eva vorgelesen, wie das war, dass die Beziehung, die Geborgenheit, die da mal war, dass die kaputt gegangen ist. Und das ist auch, was Jesus wiederhergestellt hatte. Das ist ja, was wir an Ostern gefeiert haben, dass Jesus in den Tod gegangen ist erstmal. Und dass er aber wieder auferstanden ist und dass er den Tod und vor allem aber auch die Trennung von Gott, ja, also diese Trennung, die da ist, dieser Verlust der Geborgenheit, der Ursprung der Angst, dass er das überwunden hat. Und das sieht man hier eigentlich auch nochmal am Kreuz, das finde ich ganz schön, dass das hier hängt, dass die Angst mit dem Tod von Jesu in der Wurzel besiegt wurde. Und das Wichtige ist aber, jetzt auch nochmal, um zu diesem Opium-Dings da von vorher zu kommen, Jesus, wenn er da einfach nur drüber geredet hätte, wär's genau sowas. Dann würden wir uns da drin verlieren und verstecken. Aber weil er wirklich auferstanden ist, deswegen, das ist der Beweis oder das macht die Realität aus, dass Jesus Gott ist, dass er wirklich diese Wurzel überwunden hat. Und der dritte Punkt, warum Jesus das sagen darf, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, ist, dass er mit uns in einer Beziehung lebt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Jesus geht mit uns durch dick und dünn. Also Jesus hat nicht nur mal irgendwie vor 2000 Jahren da irgendwie das halt gemacht und gemeint, so Leute, jetzt schaut doch mal hier, ich habe das alles gemacht, macht ihr jetzt mal den Rest. Sondern er geht mit uns durch die Angst und durch die Schwierigkeiten im Leben, wo er auch ganz klar gesagt hat, die kommen, Schwierigkeiten werden kommen. Das ist eine gesetzte Sache. Die kommen, aber er geht mit uns durch. Also er hält uns an seiner Hand, er trägt uns durch. Und das ist auch einfach so eine Gewissheit oder auch einfach diese Beziehung, die er wieder repariert hat. Und das ist eigentlich auch die Frage an uns, ob wir diese Beziehung haben möchten überhaupt. Wollen wir eine Beziehung mit Gott? Wollen wir ihn in unsere Ängste und in unsere Tiefen mit reinnehmen? Also, das sind so diese drei Punkte, warum Jesus das sagen kann. Ja? Also er kann es sagen, weil er Angst miterlebt hat, weil er die Wurzel der Angst überwunden hat am Kreuz. Ja? Da sehen wir es. Und weil er drittens durch die Schwierigkeiten, die wir heute haben im Leben, mit durchgehen will und mit durchtragen möchte. Und jetzt hört sich das ja alles so ganz gut an, so in der Theorie. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie gehe ich jetzt eigentlich mit Angst in meinem Leben um? Das ist sicherlich mal die Grundlage, die Basis, die wir brauchen. Aber es gibt auch noch mehr. Also mein nochmal ein Unterpunkt ist, wie können wir überwinden? Und da möchte ich nochmal auf den Text, den wir vorher gelesen haben, diesen aus der Bergpredigt, dieses macht euch keine Sorgen, ja, da möchte ich nochmal gleich drauf. Und zwar der erste Punkt, wie wir überwinden können oder wie wir davon loskommen, ist Gott danken. Und zwar müssen wir uns immer wieder bewusst machen, was wir bekommen haben von Jesus. Also erstmal das, dass der Ursprung, dass wir wieder in die Beziehung kommen können. Ja? Aber zweitens, was haben wir alles bekommen? Und vor allem, was wir auch immer alles für selbstverständlich nehmen. Also Jesus schenkt uns Essen, Jesus schenkt uns Kleidung, Jesus schenkt uns auch Verstand, Weisheit, dass man überhaupt was lernen kann. Das muss man ja auch irgendwie überhaupt können. Dann schenkt er uns auch Gelingen in der Arbeit, schenkt uns eine Arbeit. Also die Liste ist unendlich lang und der Punkt ist, dass wir sehen, dass wir die Sachen nicht für selbstverständlich nehmen, die wir haben, sondern dass wir erkennen, Gott steckt dahinter. Und dann wird es für uns auch einfacher, oder beziehungsweise dann müssen wir uns auch nicht mehr so viel Sorgen machen, dass wir alles schaffen müssen und wir alles managen müssen, weil wir sehen, Gott hat mir in der Vergangenheit geholfen und Gott wird mir auch in der Zukunft helfen. Und das ist diese Geborgenheit in Gott, von der ich gesprochen habe vorher. Der zweite Aspekt, wie wir überwinden, ist, sehen wir an Jesus selber. Und zwar ist es einmal, in schweren Zeiten haben wir keinen Halt in dem, was die Augen sehen. Die Bibel sagt, es wird alles mal vergehen, also nichts hat wirklich Bestand, sondern sein Wort stärkt und gibt Halt, weil es in Ewigkeit besteht. Also, an seinem Wort festhalten, das ist so der zweite Aspekt, dass wir, und Jesus hat es selber so gemacht, also in seiner Todesangst hat er Psalmen gebetet, die er auswendig gelernt hat davor. Also der wusste die, der kannte die, der ist immer in die Synagogen spaziert und hat die Toren ausgelegt dort. Und der kannte das sehr gut, der kannte das auswendig und hat es nicht nur runtergeplappert, sondern hat sich wirklich daran festgehalten, was da steht. Und das ist eigentlich, was auch Glauben bedeutet. Deswegen, Glauben bedeutet, an den Zusagen, an den Aussagen, die Gott gemacht hat, festzuhalten. Und ein weiterer Punkt, den wir auch an Jesus sehen im Garten Gethsemane, ist, dass Jesus betet. Jesus schreit, weint vor Gott und bringt seine Probleme vor ihn, seine Angst bringt er vor ihn. Und wir können das auch in ganz vielen Psalmen, dazu habe ich auch gegoogelt, aber da waren hunderte von Psalmen, wo es darum geht, dass in der Angst sie zum Herrn gerufen haben. Ich lese mal zwei Stück vor. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Das steht in Samuel. Und in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Psalm 118. Und das sieht man einfach immer wieder, dass Gott Gebet erhört. Und oder Gebet hört, auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich noch einen letzten Punkt, und zwar überwinden durch Gemeinschaft. Und zwar sieht man das auch wieder an Jesus selber im Garten Gethsemane. In seiner Todesangst fragt er zwei seiner Jünger, ob sie nicht mit ihm kommen können und nicht mit ihm zusammen beten. Also in der Gemeinschaft sein, in der Gemeinschaft zu beten, also zusammen zu beten, da liegt sowieso ein besonderer Segen drauf, der ist im Wort so festgeschrieben, dass wir zusammen uns dieser Sache annehmen. Und was man auch im Kolosser liest, da steht, dass wir uns gegenseitig mit Psalmen und mit geistlichen Liedern, mit Gottes Wort, dass wir uns da gegenseitig ermuntern sollen und ermutigen, dass wir uns gegenseitig das Wort zusprechen, dass wir uns gegenseitig vielleicht einen Spruch geben, wo Gottes Wort draufsteht, an das einfach ins Leben sprechen kann. Genau, und dann komme ich eigentlich schon zum Schluss. Und möchte es einfach nochmal kurz zusammenfassen. Wenn du dein Leben mit Jesus lebst, dann werden immer noch Ängste und Sorgen, wird es immer noch geben. Jesus hat es so gesagt, vorausgesagt, dass das ein Teil des Lebens ist hier auf der Welt. Aber, das haben wir auch vorher im Video so eindrücklich gehört, fand ich, dass wir eine Geborgenheit haben, die über das Leben eigentlich hinausreicht, und dass das eine Geborgenheit ist, die wir eigentlich nur bei Jesus bekommen. Die gibt es nirgends anders. Und deswegen ist es das Wertvollste, was es eigentlich gibt, die Geborgenheit in Gott. Und das ist auch das Sicherste, was es in der Welt gibt, die Geborgenheit in Gott. Und das ist eigentlich auch Paulus, fasst es so zusammen wie in dem Vers hinter mir. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die Christus Jesus in unserem Herrn, die in Christus Jesus unserem Herrn ist, würde ich dazu noch sagen. Genau. Und das ist auch diese Geborgenheit, das ist etwas, was ich jeden von euch, jedem von uns von Herzen wünsche. Genau. Und ich würde zum Abschluss einfach noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du dir nicht zu schade warst, ja, in den Tod zu gehen. Und wir wollen dir danken, dass es kein leeres Gerede war, sondern dass du wahrhaftig auferstanden bist. Wir wollen dir danken, dass wir mit all unseren großen und kleinen Ängsten und Sorgen zu dir kommen dürfen, dass du uns darin begleitest, dass du hörst und dass du uns auch andere Menschen zur Seite stellst, Herr. Wir wollen dir danken, dass deine Liebe über das Leben hier hinausreicht und dass wir eine Hoffnung und eine Perspektive haben, die ewig ist, wenn wir in dir sind, wenn wir an dich glauben, Herr. Hab du Dank dafür. Amen.